So, für die, die kein Englisch können. Es geht um Folgendes. Die Frage wurde gestellt, ob man jemals über diese eine Person wegkommt. Also ne, diese eine Person, mit der es doch nicht geklappt hat, ob man darüber hinwegkommt. Und der andere Typ hat dann erzählt, er hat einen Post gesehen von einer Oma, einer 67-jährigen Frau, die verheiratet ist mit 3 Kindern. Und sie hat gesagt, dass sie bis heute noch an den Typen denkt, mit dem sie mit 20 quasi was hatte. Und das ist dieser eine Typ war quasi, der ihr bis 67 immer noch im Kopf bleibt. Und die Frage ist, ja, was ist die Frage? Die Frage ist,
stimmt das? Kommt man jemals über die eine Person weg?
Genau, weil ich glaube nicht, dass es für alle gilt. Aber ich bin mal gespannt, was ist denn deine Antwort darauf, Isi? Was glaubst du denn? Wir spekulieren ja an der Stelle.
Also ich habe dazu eine ganz klare Meinung und Theorie.
Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Smalltalk mit mir, Monja und der Isi. Hi Isi.
Hi Monja.
Hallo.
Hi.
Wie geht's?
Hervorragend.
Das freut mich zu hören, auf jeden Fall. Ich freue mich.
Und dir so?
Ja, durchwachsen.
Bin das ist die ehrlichere gut. Antwort.
Ja. Das ist so. Es ist ein Potpourri an Emotionen und Gefühlen. Und es hilft natürlich nicht, dass ich gerade noch ein bisschen müde bin.
Das sind genau die richtigen Voraussetzungen für eine Podcast-Folge.
Oder? Mhm. Dann werde ich jetzt mal sehen. Damit ihr seht, ich setze mich hier total bemüht und durcheinander, emotional durcheinander hin, damit ihr eure Podcast-Folge bekommt.
Ja, was wir nicht alles für euch machen.
Ja.
Ja, eigentlich haben wir dafür einen Pokal verdient. Ja.
Total. Ich habe in der Heimreise am Wochenende hatte ich 2, 3 Personen, die so richtig süß, Isi, die sind so richtig süße, Hardcore-Fans von dir.
Von mir?
Ja, ich weiß.
Ich dachte, du sagst jetzt von dir. Ich habe mich gerade voll.
Nein.
Achso, jetzt weiß ich, ich bin mir. Jetzt kurz aus dem Konzept gebracht.
Die waren so voller Hoffnung. Ich hatte einen Workshop angekündigt am Wochenende, ohne zu sagen, wer kommt. Das mache ich ja nie.
Oh nein.
Ich überrasche die immer. Und die hatten so die Hoffnung, dass du es bist.
Oh nein.
Und dann haben sie mir gestanden, wie toll sie dich finden und dass du so intelligent bist und so eine tolle Frau bist und dass sie zu dir und so weiter und so fort in der Hinsicht. Also oh wirklich. Gott. Und die eine hat gesagt, ich bin so ein Hardcore-Fan, dass ich mich sogar dafür schäme.
Oh nein.
Ja. Und sie hören alle diesen Podcast. Und
ganz liebe Grüße. Es ist mir ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt, weil ich das immer nicht so richtig, ich kann das gar nicht, so gar nicht greifen. Irgendwie, für mich ist das vollkommen absurd. Aber es ist mir auch immer eine sehr große Ehre. Ich fühle mich immer sehr geehrt, wenn jemand meine Arbeit so zu schätzen weiß und das irgendwem was bringt. Ich hatte letzte Woche Telefonat mit einer Dame, die Human Foundations, also Monjas und meinen neuen Kurs, Weiterbildung, wie auch immer man es nennen möchte, gebucht hat und dazu noch 1, 2 Fragen hatte. Und die hatte sie mir per E-Mail geschickt, also an den Support per E-Mail geschickt. Und ich habe die E-Mail in die Finger gekriegt und habe dann selbst drauf geantwortet und sie gefragt, ob wir nicht vielleicht einfach kurz telefonieren wollen, bevor ich jetzt einen Roman schreibe. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und am Ende dieses Telefonats hat sie mir auch gestanden, dass sie gerade so eine Art Fangirl-Moment hatte und dass sie schon völlig schockiert war, dass ich selbst auf die E-Mail geantwortet habe und dann mit dem Telefonat so vollkommen überfordert war und was für eine krasse Ehre das für sie war. Und dann hat sie mir in den letzten 2 Minuten erzählt, was meine Arbeit mit ihrem Leben gemacht hat und was sich dadurch alles verändert hat. Und ich war so, also sie wurde ganz emotional, dann wurde ich emotional. Ich komme auf sowas immer gar nicht klar.
Wie süß.
Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich weiß immer nicht, was ich damit anfangen soll. Weißt du, was ich meine?
Ja, vollkommen.
Mich überfordert das.
Ich überfordere es auch extrem. Also ich sage dann danke, aber ich bin dann so ein bisschen, ich weiß dann nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Aber ich verstehe das. Auf jeden Fall wollte ich es weitergeben. Easy. Hiermit ist es weitergegeben.
Dankeschön. So. Und liebe Grüße.
Ja, ihr hört hier zu, Leute. Die Easy und ich hatten uns ein paar Reels geschickt und fanden, dass die wieder mal ganz gut für den Podcast wären. Und ich werde mal ein Reel direkt ins Mikro abspielen, ja, und damit ihr den Inhalt hört.
Wenn ihr wüsstet, wie viele Reels wir uns schicken.
Ja.
Hin und her, jeden Tag. Es ist wirklich, unser Verlauf auf Instagram ist ein Scherz.
Genau, absolut. Wir haben auch zusätzlich noch eine Meme-Freundschaft, von daher. So.
Eine Relationship.
So, Achtung, es geht los.
Do you believe we ever truly get over someone? Or do certain people stay with us forever, even if we moved on?
Yo, guys, I saw something that was so scary. It was basically our grandma.
Well,
she said, I'm 67, and yes, I still think about
that one guy
when I was 20 until this day. He don't heal. And then she says that
it
doesn't get better or something like that. I saw it and I was like, whoa. And everybody in the comments were like, I never should have opened this. I never should have seen this, blah, blah. Cause basically everyone's going through something right now. And they're like, oh, it's fine. Well, I'll be like, yo, 30, 40. I won't think about it as much. But then again, she proved us wrong.
Not grand, which is just a 67 married. Three kids.
Yeah.
67, married, three kids, and I still think about that one boy.
It's insane, bro. I saw this and I was like, whoa.
I feel like there has to be signs, bro.
So, für die, die kein Englisch können, es geht um Folgendes. Die Frage wurde gestellt, ob man jemals über diese eine Person wegkommt. Also, ne, diese eine Person, mit der es doch nicht geklappt hat, ob man darüber hinwegkommt. Und der andere Typ hat dann erzählt, er hat einen Post gesehen von einer Oma, einer 67-jährigen Frau, die verheiratet ist mit drei Kindern. Und sie hat gesagt, dass sie bis heute noch an den Typen denkt, mit dem sie mit 20 quasi was hatte. Und das ist dieser eine Typ war quasi, der ihr bis 67 immer noch im Kopf bleibt. Und die Frage ist, ja, was ist die Frage? Die Frage ist,
stimmt das? Kommt man jemals über die eine Person weg?
Genau, weil ich glaube nicht, dass es für alle gilt, aber ich bin mal gespannt, was ist denn deine Antwort darauf, Isi? Was glaubst du denn? Wir spekulieren ja an der Stelle.
Also ich habe dazu eine ganz klare Meinung und Theorie.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Zum einen wissen wir ja nicht, ob sie mit diesem, also wir wissen nicht, ob die Omi, um die es ging, mit dem Mann tatsächlich zusammen war, ob es nicht geklappt hat, warum es nicht geklappt hat. We don't know. So. Aber meistens, wenn ich sowas erlebe, und ich habe schon häufiger erlebt, dass sowohl Frauen als Männer zu mir kamen und gesagt haben, ja, die eine Person von vor 7 Jahren oder so, geht mir nicht aus dem Kopf, bla bla bla, ist es meistens dieses ganz typische The one that got away. Und über diese eine Person kommt man dann oder glaubt man nicht drüber wegzukommen. Ich glaube, es ist mehr das Potenzial und deine eigene Vorstellung, die du von einer potenziellen Beziehung und Zukunft mit dieser Person hättest haben können, anstatt dass es um die Person an sich geht, sondern um Projektion und um Vorstellung und um eine Fantasie, die ich rund um diese Person aufgebaut habe, ohne zu wissen, ob es jemals tatsächlich so gekommen wäre, wie ich es mir in meinem Kopf ausgemalt habe oder nicht. Und zweitens glaube ich, das passiert sehr häufig, wenn wir settlen. Wenn du dir einen Mann suchst oder eine Frau aus Vernunft. Ich kenne mehr als genug Menschen, die, wenn sie aus einer Beziehung kommen mit jemandem, den sie wirklich geliebt haben, sich danach schnellstmöglich irgendwen neuen suchen, um über die alte Beziehung wegzukommen, um sich abzulenken, um einfach nur nicht alleine zu sein, weil sie vielleicht, weil die biologische Uhr tickt, weil sie heiraten und Kinder kriegen wollen und weil aus welchen Gründen auch immer. Und die nächste Person dann halt nicht ausgesucht wird nach tatsächlich Kompatibilität, nach Gefühlen, nach Chemie, nach Werten, nach keine Ahnung was, sondern nach passt halt auf Papier, sieht nett aus, knutscht gut.
Moment. So. Wenn du sagst, nach Werten, nach Kompatibilität, nach bla, das ist ja auch alles Checkliste. So.
Ja, aber ich habe schon auch, ich meine schon auch die emotionale Komponente. Aber das hatten wir das letzte Mal schon, dass sowohl die emotionale Komponente stimmen muss, als auch die Kompatibilität, Lebensvorstellung etc. pp. Wenn du dir bei jemanden suchst mit den perfekten Lebensvorstellungen und den passenden Werten, aber alles andere passt nicht, wird das natürlich nicht das Gleiche wie mit der Person, für die du ernsthafte Liebe empfunden hast. Also du kannst ja nicht Liebe austauschen durch gegen jemanden, der gut auf Papier ist, und dann erwarten, dass du die gleichen Empfindungen hast. Selbstverständlich wirst du die eine Person, die du geliebt hast, nicht vergessen, wenn du nicht mehr wirklich neu liebst danach. Und es gibt einfach zu viele Menschen, die sich in Beziehungen stürzen, obwohl sie eigentlich mit ihrem Herz noch in der anderen sind.
Mm.
Und dann wird das nichts und du verarbeitest es halt auch nicht. Und dass eine Frau, und ich möchte diese Frau jetzt noch nicht mal, ich möchte jetzt nicht klingen, als würde ich sie irgendwie verurteilen oder schlecht machen wollen, aber A, finde ich es ganz grausam, dass sie das öffentlich irgendwo sagt, ihren Kindern und ihrem Mann gegenüber. Zweitens finde ich es schwierig, so lange in einer Beziehung zu sein und mit jemandem 3 Kinder zu kriegen, während mein Herz noch an jemand anderem hängt.
Aber es muss nicht heißen, dass das Herz an jemanden hängt, easy. Das ist einfach nur, der geht dir nicht aus dem Kopf. Egal wie, es kann auch sein, dass man bewusst gegangen ist, wenn man gemerkt hat, oh, Gefühle sind da, aber die Kompatibilität ist nicht da. Und deswegen war das trotzdem eine richtige Entscheidung. Aber sie sagt, es geht darum, ich vergesse ihn nicht.
Ja, aber ich vergesse sie nicht oder ich vergesse ihn nicht, ist nicht das Gleiche, wie ich hänge irgendwie noch dran. Und so wie die Jungs das in dem Reel dargestellt haben, ging es ja darum.
Aber ihr Text war ein anderer, warte mal.
Nicht, dass einfach jemand noch irgendwie in deinem Kopf ist, sondern, weil ich kann, es sind bestimmt 5 Männer in meinem Leben angefangen, als ich, keine Ahnung, 14 war, die ich theoretisch gesehen, wenn ich irgendwas sehe oder höre, wo ich denke, ach ja, der erste Philipp, in den ich verliebt war mit 11. Aber das heißt ja nicht, dass ich, also verstehst du, was ich meine?
Ja, ich lese.
Ich hatte mal eine Philipp-Phase von 11 bis 13. Hatte ich nur Philipps.
Ich werde dir den genau ihren Wortlaut vorlesen, weil die haben nämlich ihren Post eingeblendet. Ich spule gerade vor. So. I'm 76, married with 3 kids. And that guy from my 20s still crossed my mind. So no, it doesn't get better.
Ja, aber it doesn't get better.
Aber the crossing of the mind. Sie sagt nicht, dass mein Herz nicht.
Ja, aber trotzdem. Es wird nicht besser, sagst du aber nicht, wenn du nicht immer noch dran hängst.
Aber warte mal. Aber sie bezieht sich ja gerade. That one guy, he still crosses my mind. Also er taucht immer noch in meinen Gedanken auf.
Ja, aber auf eine bestimmte Art und Weise. Weil sonst würdest du nicht sagen, es wird nicht besser.
Mm,
es wird nicht besser, klingt nach Liebeskummer. Nach, ich habe jemanden verloren, ich habe was nicht gekriegt, was ich haben wollte und niemand konnte es mir bis heute geben. Es wird nicht besser. Ich habe alles, was ich jemals wollte.
Ich interpretiere das so.
Ich habe 3 Kinder, ich habe einen tollen Mann, aber es wird nicht besser. Die Formulierung, es wird nicht besser, ist für mich schon, da muss ja schon ein gewisses Leid dahinter stecken, weil sonst was heißt denn, es wird nicht besser?
Ich interpretiere das so. Obwohl ich, in Anführungsstrichen, glücklich verheiratet bin und 3 Kinder habe und zufrieden mit meinem Leben, denke ich immer noch ab und zu an diese eine Person aus meinen 20ern. Es wird einfach nicht besser. Er bleibt in meinem Kopf, er hat Platz in der Hinsicht. Es geht nicht einfach so vorbei, weil war vielleicht eine wichtige Person, haben für uns vielleicht einvernehmlich getrennt. Oder ich habe ihn nur angehimmelt, uns ist nie was dazu gekommen. Da ist ja so viel Raum noch für was, warum, wie, weshalb. So würde ich interpretieren. Nach dem Motto, obwohl es mir gut geht, obwohl ich keinen Grund mehr habe, ne, he still crosses my mind. Ich denke immer noch daran. Und dann habe ich dazu auch eine Theorie.
Ja, aber dieses...
Kann natürlich auch sein.
Es wird nicht besser, klingt schon nach Leidensdruck. Das klingt so, wie wenn ich andere Leute über einen Verlust von einem Menschen reden höre und die sagen, Zeit heilt nicht alle Wunden. Es wird nicht besser, wenn die Zeit verstreicht. Du lernst nur besser, damit umzugehen. So, verstehst du? Es wird nicht besser, hört sich nicht an nach einer Kleinigkeit und ich denke ab und zu noch an meinen, ich bin 67 und denke ab und zu an meinen Ex-Freund, als ich noch 20 war, weil lustige Zeiten und der war toll, ist was anderes, als wenn ich sage, es wird nicht besser.
Ja.
Trotz den ganzen Jahren und trotz meiner Ehe und trotz meiner Dreck. Es wird nicht besser. Das hat eine andere eine andere Tiefe.
Ich verstehe, wo du herkommst. Und gleichzeitig finde ich trotzdem, dass man es auch anders lesen kann. Also dass dieses, die Menschen haben ja die Auffassung oder die Einstellung, dass es irgendwann mal vorbeigeht. Dass quasi es irgendwann mal einen Punkt gibt, wo es einfach aufhört.
Ja, aber was
das
genau?
Kann das an jemanden denken, an jemanden Raum geben in einem selbst, sei es, ob man per Gefühle an ihn hängt, sei es, dass man im Kopf noch an ihm hängt oder beides, dass er einfach überhaupt in meinem Gedanken existiert. Dass überhaupt dieser Mensch da existiert, obwohl das so, ich glaube, die meisten Menschen denken, das hört irgendwann auf. Und ich glaube auch, dass es in den meisten Fällen aufhört, aber dass es schon ein paar besondere Menschen gibt, wo man vielleicht was ganz Besonderes gespürt hat oder interpretiert oder projiziert hat, wo es vielleicht nicht so ist, wo das wirklich ein Leben lang da bleibt oder wo vielleicht es irgendwie so ein Instant Spark gab oder wo man sich getrennt hat aus einem wegen einer dummen Sache und man bereut es später, wie auch immer. Und ich glaube aber auch persönlich, entweder war diese Verbindung zu diesem Menschen so krass und man hat danach nie wieder etwas Vergleichbares gespürt. Und deswegen hat er sich so eingebrannt ins Hirn. Oder aber, was auch geht, ist natürlich, dass ich unzufrieden bin in meiner aktuellen Ehe über die Jahre. Und dann habe ich Tagträume. Und dann flüchte ich in dieses, boah, ich glaube, mit dem hat sich damals so angefühlt. Oder wie auch immer. Und wie eine Art Flucht, verstehst du? Wie so eine Art Flucht aus der eigenen Realität zu dieser Begegnung auf einer Party, die man hatte, mit diesem einen Moment, wo man danach vielleicht seine ganzen Hoffnungen auf diesen Menschen projiziert hat, was ja nicht real ist, ich habe ja nichts Handfestes, aber meine aktuelle Ehe läuft gerade so scheiße und ist vielleicht nicht gut in der Hinsicht und ich flüchte, immer wenn ich nicht kann, flüchte ich gedanklich dahin und denke mir, boah, vielleicht mit dem vielleicht. Ne, das ist, ja, das ist diese Umstände gibt, die dazu führen, dass man sagt, you don't get over, doesn't get better, you don't get over him. Wobei ich glaube, you get over him.
Wieder bei der Wortwahl, weil nicht über jemanden hinweg sein hat eine andere
Stimmt, das nicht.
Intensität
hat sie ja nicht gesagt.
Ja. Als, ne, und dieses, dass es nicht besser wird, hört sich für mich genau danach an. Das ist ja das, was ich meinte. Und ich glaube tatsächlich, und du hast es ja auch ähnlich verpackt, dass man vielleicht danach keine Beziehung mehr hatte, die sich genauso nach genauso einer Verbindung angefühlt hat, weil man vielleicht mit einem Menschen eine sehr, sehr tiefe, starke Verbindung hatte und man das danach so nicht mehr erlebt hat. Aber das war mein Punkt. Wenn du für weniger settelst, dann wirst du dich immer zu mehr hingezogen fühlen und wenn du einmal mehr hattest, dann ist klar, dass dein Kopf wieder dahin zurück will.
Und es kommt natürlich mehrere.
Oder wenn du unzufrieden bist in deiner.
Ja. Weil, okay. Dann frage ich, weil du sagst, wenn du für weniger settelst, das können wir ja auch ein bisschen auseinanderfriemeln. Was ist denn in Anführungsstrichen besser? Dass ich mit jemandem eine ganz krasse emotionale Connection habe, so richtig heftig, so wie noch nie in meinem Leben. Aber es wir einfach nicht kompatibel sind und aber Gefühle sind unnormal. Oder aber ich habe mit jemandem eine krasse Connection. Es passt von der Lebensvision, die Werte passen, die Kompatibilität passt und ich habe auch Gefühle für diesen Menschen. Habe ich auch. Die sind nicht so Nervensystem aktivierend wie die damals von dem Typen, wo ich dann komplett durch die Decke gegangen bin und Schmetterlinge überall hatte.
Aber das meine ich so, nicht.
Ja, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass auch sowas gemeint ist damit.
Das meine ich nicht. Das ist raus. Alles, was dein Nervensystem...
Würde ich nicht sagen. Nein.
Okay, dann nochmal
für alle... Das wissen die nicht.
Dann für alle, die die letzten 10 Male, die ich das gesagt habe, nicht zugehört haben, das zählt für mich nicht.
Aber Moment, ich muss reingerätschen. Sorry, ganz kurz. Easy. Das zählt für dich und wir wissen, dass das Nervensystem bei solchen heftigen Verknalltheitsgefühlen aktiviert ist. Ich weiß aber von genug Leuten, dass sie das als Liebe auf den ersten Blick definieren, als das heißt, diese Oma, die wir gesehen haben, kann auch ganz klar einfach nur die heftigste sexuelle Anziehung und die heftigsten Schmetterlinge ihres Lebens gefühlt haben und danach nie wieder. So. Und
ja, aber ich bin davon ausgegangen, dass Menschen unseren Podcast hören. Wir hatten schon mehr als einmal das Thema Nervensystem und Schmetterlinge und so weiter und so fort. Deswegen sollte klar sein, dass wenn ich sage, dass wenn man zu einer Person eine so starke Bindung hatte, man die logischerweise als Standard festlegt, wie man eine Verbindung zu jemandem haben möchte.
Aber das meine ich nicht, du verstehst mich nicht.
Ergo glaube ich, dass wenn ich davon rede, Menschen wissen, dass ich nicht meine, meine Schmetterlinge sind einmal komplett amok gelaufen. Darauf wollte ich hinaus. Easy. Weil ich habe es ja schon gesagt. Ja.
Ich weiß, was du und ich denken. Ich will dir sagen, dass diese komplette Reel, der ganze Post, kann nur darauf aufgebaut sein, dass die Frau die heftigsten Schmetterlinge ihres Lebens hatte und denkt an diesen Typen zurück, weil sie danach nie das Gefühl hatte. Verstehst du? Es kann sein, dass diese komplette Postnummer mit den 67 Jahren, 3 Kinder und doesn't get better, einfach nur darauf fußt, dass diese Frau die heftigsten Schmetterlinge ihres Lebens hatte und es verwechselt mit Liebe, weil das tun die meisten, und sich denkt, okay, das ist eine krasse Connection, dabei war es einfach nur krasses Verknalltheitsgefühl und viel Anziehung. Und das hatte sie aber danach nie wieder auf diese Art und Weise, nie wieder, und denkt, dass er das wahre.
Dann ist gut, dass sie das so nie wieder hatte, und dann ist Quatsch.
Genau, und darauf wollte ich hinaus, weil wir wissen es an der Stelle nicht.
Das
und
stimmt.
Das kann nämlich natürlich so sein, weil wie gesagt, ich höre das auch von anderen Leuten ganz oft, wo die das beschrieben, oh mein Gott, und ich kann nicht mehr schlafen und essen und das und bla und blö. Und ich
ja, dann, Red Flag. Wenn du dich so fühlst, lass es. Das ist kein gutes Zeichen. Ich verstehe nicht, warum Menschen daraus ein gutes Zeichen machen.
Weil es sich irgendwo gut anfühlt, trotz allem. Mhm.
Wenn du Prüfungsangst hast, fühlst du dich genauso. Ist das was Gutes? Du bewertest es nur anders. Dein Nervensystem macht die gleichen Sachen.
Wenn du Angst hast, dann hast du nicht Sehnsucht nach der Person. Willst bei ihr sein.
Nein, aber deine Nervensystemreaktion ist die gleiche. Wenn du nur die Symptome...
Aber es fühlt sich nicht gut an.
Wenn du, weil du es anders bewertest. Wenn du nur die Symptome nimmst, nicht das an die Person denken, das meine ich nicht. Ich meine die körperlichen Symptome, die du wahrnimmst. Dann ist es Anspannung, es ist Herzrasen, es ist ein Gefühl im Bauch, es ist Aufregung, es ist Anspannung. Das hast du auch alles, wenn du Schmetterlinge im Bauch hast.
Easy. Hm. Du willst mir doch nicht allen Ernstes sagen, dass Prüfungsangst sich anfühlt wie heftiges Verknalltsein. Da ist ja dieses Dauergrinsen auf deinem Gesicht. Da ist dieses, oh, ich könnte Person einatmen, weil ich einfach wie süchtig danach bin.
Ich rede von den Schmetterlingen und diesem Herzrasen und weiche Knie und so.
Genau, ja. Dir.
Ich habe gesagt, die körperlichen Symptome von Nervosität und Angst sind die gleichen, wie wenn ich glaube, ich stehe auf jemanden. Meine Beine werden weich, meine Knie werden weich, ich kriege ein flaues Gefühl im Magen, was wir dann Schmetterlinge nennen. Überall kribbelt alles, mein Herz rast. Das sind die gleichen Symptome, die wir auch bei Angst haben. Das wollte ich sagen. Nicht das an jemanden denken und zu jemandem angezogen fühlen, das meine ich nicht.
Nee, weil du ja gesagt hast, du kannst nicht nachvollziehen, warum Leute das so toll finden. Deswegen, das sind zwar vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner.
Die körperlichen Symptome habe ich gemeint.
Die körperlichen sind ist der kleinste gemeinsame Nenner. Aber da gibt es ja so viel mehr, dass Leute sich nach diesem krassen Gefühl ja sehnen. Verstehst du? Also das ist ja so viel mehr, dass viele Leute sich danach sehen und es verwechseln mit Liebe und dann in ihren Langzeitbeziehungen denken, so hat es dem Anfang aber nicht angefühlt oder oh nee, mein Kollege oder die Kollegin oder ich merke oder ich bin mir mal fremd verknallt und es ist total schön und dieses Überreizende, dieses Gefühl, was einen so ausschnockt, so ein bisschen in der Hinsicht. Danach sehen sich ja voll viele und checken nicht, dass es nicht das ist. Und deswegen zu meiner Ursprungsfrage zurück. Wenn die Annahme ist, dass es so eine Begegnung war mit der Frau, die sagt, it doesn't get better, weil das waren die heftigsten Schmetterlinge meines Lebens vielleicht. Und sie checkt nicht, dass es keine Liebe ist, sondern Verknalltheit. Und dann hat sie aber jemanden gefunden, den sie 3 Kinder bekommen hat, den sie liebt, auf einer ruhigen Art und Weise, der kompatibel ist und der bla bla bla, dann hat sie ja die richtige Entscheidung getroffen.
Ja.
Dann ist es nicht dieses, dieses im Sinne von I settled for less.
Nein.
Sondern I settled for the whole package. Und nicht diese Fireworks in meinem Ding. Und ich glaube, das verwechseln viele. Ich glaube, ich habe auch oft Gespräche auch in den Coaching mit Menschen, die wirklich noch an dieses, ich hatte einmal mal diesen Typen oder diese Frau, das war so krass und ich habe mich so gefühlt und ich bin wo ich dann sage, auch mit dieser Person wäre es nach 2 Jahren anders gewesen. Weil
es gibt einen Zyklus. Lass mich nochmal erklären, was ich meine.
Okay, hau raus.
als ich gesagt habe, es gibt viele Menschen, die einmal eine wirklich tolle Verbindung haben und danach so nicht mehr wiederfinden oder glauben, nicht mehr wiederfinden zu können und dann einfach in Anführungszeichen for less zetteln, weil es auf dem Papier gut aussieht oder keine Ahnung, weil die biologische Uhr tickt, habe ich tatsächlich das gemeint, was ich sage, nämlich eine sehr starke Verbindung, menschlich, emotional, intellektuell, mental, von mir aus spirituell, I don't know. Ich rede nicht von, ich habe mit einer Person bombastischen Sex und Schmetterlinge im Bauch und mein Nervensystem läuft amok, wenn ich diese Person sehe. Das ist nicht das, was ich meine. Das ist Biochemie, das hat mit echter Verbindung nichts zu tun. Das, was ich meine ist, die Omi hat vielleicht, und das ist, wie gesagt, alles spekulativ, aber nur damit man ein Bild davon hat, was ich meine, wenn ich sage, settle for less. Es gibt, meiner persönlichen Meinung nach, in unserem Leben nicht endlos viele Menschen, mit denen wir eine Verbindung auf einer sehr speziellen Art und Weise entwickeln können. Und das meine ich sowohl freundschaftlich als auch in romantischen Beziehungen. Nicht, dass es nur eine Person gibt, versteht mich nicht falsch. Es gibt mit Sicherheit mehrere, aber es gibt nicht unendlich viele. Man kann viel dafür machen, dass die Verbindung tiefer wird und besser wird und intimer wird und so weiter. Aber es gibt einfach Menschen, mit denen fällt einem das leichter und es gibt Menschen, mit denen fällt einem das nicht so leicht oder es ist nicht möglich. Und wenn ich von so einer Verbindung spreche, dann rede ich davon, dass man authentisch miteinander sein kann, dass man verletzlich miteinander sein kann, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich verstanden fühlt, dass man sich gehört fühlt, dass man sich geliebt fühlt, gesehen fühlt, dass man alles miteinander besprechen kann, dass man sich den Rücken frei hält, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man gehalten wird. Diese ganze emotionale Grundlage zu schaffen und so eine Verbindung mit jemandem zu haben, ist ja sogar freundschaftlich schon schwer zu finden und eine Ausnahme. Weil das wird uns, das kriegen wir ja auch auf die Frage, ne? Wie schafft man so eine Freundschaft, wie wir sie haben und so. Selbst in Freundschaften findet man sowas nicht an jeder Straßenecke. Wenn man also so eine Art Verbindung in einer Beziehung hatte oder mit einem Partner hatte, dann ist das was, was sehr wertvoll und sehr selten ist. Und wenn das aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat oder einer von beiden hat es verbockt oder ich habe immer das Gefühl, dass wenn der es verbockt hat, länger damit zu kämpfen hat, über Jahre noch, weil er weiß, was er da verbockt hat. Aber selbst wenn du nicht diejenige warst, die es verbockt hat, wenn diese seltene Form von Verbindung, ich wiederhole, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, sowas nochmal zu haben oder auch öfter zu haben. Ich sage nur, es ist wertvoll, weil es einfach nicht an jeder Straßenecke zu finden ist. Und man dann aus Angst, man findet sowas nicht mehr, in die nächste Beziehung geht, ohne so eine Verbindung, kann ich mir vorstellen, dass man auch noch 40, 50 Jahre später an diese Verbindung zurückerinnert und immer noch nachtrauert in irgendeiner Form, weil es so wertvoll ist. Und sowas zu vergessen, wenn man danach niemanden mehr gefunden hat, mit dem man was Ähnliches, Gleichwertiges auf dem gleichen Level herstellen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich daran wieder öfter zurückerinnert. Ich habe nicht gesprochen von, ich hatte einmal Hardcore-Schmetterlinge und wollte die Person einatmen und wollte mir seine Haut überstülpen. Davon habe ich nicht gesprochen. Ich habe auch nicht von tollen Orgasmen gesprochen oder von sonst irgendwas, sondern eine menschliche, emotionale, sehr, sehr tiefe Verbindung. Davon habe ich gesprochen. Häufig tendieren Menschen dazu, wenn sie sowas hatten, zumindest die Fälle, die mir bekannt sind, um schnellstmöglich Ersatz zu finden, drüber wegzukommen oder keine Ahnung was, schnellstmöglich in die nächste Beziehung zu springen. Und dass man dann, wenn man sich A, keine Zeit gibt, das zu verarbeiten, also in Ruhe wirklich komplett zu verarbeiten, zu trauern, zu I don't know. Und vor allen Dingen, wenn man entweder nicht versucht oder es nicht schafft mit dem nächsten Partner, eine Verbindung auf dieser Ebene zu schaffen, dass es dann schwer wird, das zu vergessen. Das kann ich verstehen. Nicht die Schmetterlinge.
Ja, danke. Und ich habe ganz genau verstanden, wo du herkommst. Ich glaube nur, dass der Fall, den du gerade beschreibst, super, 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 super selten ist. Und ich glaube, dass die Menschen, wenn die von dieser einen Person sprechen, eher dieses Chaos, dieses Gefühlschaos, was sich so einprägt in einen, dass sie das meinen. Weil diese Verbindung, die du, wenn du sprichst, ist super selten, Easy. Wenn die Kommentarsection so ausrastet in der Hinsicht, dass so viele sagen, ach nee, ach blöd, dann glaube ich auch einfach, dass es sowas sein kann wie heftige Verknalltheit oder sogar dieses Trauma-Bond. Weißt du, was ich meine? Ja,
dann schau.
Verstehst du?
Also dann ist Quatsch. Dann haben die alle eine sehr falsche.
Aber das wissen die ja nicht.
Ja, aber deswegen sage ich es ja, dann haben die alle eine sehr falsche Vorstellung davon, wie sich echte Gefühle, echte Liebe, echte Verbindung anfühlen sollte. Weil wenn du nur dein Nervensystem, das einmal Amok läuft und einmal einen kompletten Hormoncocktail als Maßstab dafür nimmst, dann gute Nacht. Also, das ist ja, das ist schwierig.
Ich bin überzeugt, dass das eher der Fall ist bei den meisten Leuten tatsächlich.
Ja, aber dann haben diese Leute ein Problem. Weil dann darfst du dir mal Gedanken darüber machen, warum du ein komplett amok laufendes Nervensystem dafür brauchst, um Gefühle wahrzunehmen oder das als Liebe zu sehen. Also wo hast du gelernt, dieser komplette Stress, den dein Körper wochenlang empfindet, was Gutes ist? Warum muss es hoch und runter gehen? Das sind dann genau die gleichen Menschen, die oft in diese On-Off Nummern reinkommen, weil sie immer diesen Thrill brauchen zwischendrin, weil sonst wird es langweilig. Ganz ungesunde Nummer.
Ja.
Termin bei Monja machen. Und aufarbeiten. Ja.
Ja.
Oder?
Okay. Ja, absolut. Ich sag grad, ich bin ja bei dir. Ich bin bei beidem bei dir. Ich sage nur, ich gehe davon aus, dass die Mehrheit eher als andere meint, weil.
Das finde ich sehr schade. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft,
Aber Easy, haben wir gesunde Liebe vorgelebt bekommen?
Nee.
Da musst du erstmal so viel aufarbeiten, bis du das checkst. Und ich weiß halt nicht, ob die. Und du sagst, dieses ist schade, weil sie kennen das Gefühl von echter Liebe oder gesunder Liebe nicht. Und da ihr immer so schön schreibt, Leute, ich lese immer alles, was sie mir schreibt zur Podcast-Folge. Mich würde es interessieren. Wer von euch wird denn sagen, ey, ich hab das. Ich hab dieses Gefühl echter Liebe. Das lebe ich gerade. Und mich würde das interessieren, ob du schon immer dazu in Lage warst oder ob es Arbeit dazu gebracht hat. Und ich würde auch gerne wissen, wer von euch sagt, ey, ich glaube, ich kann gar nicht lieben oder ich habe das noch nie erlebt oder ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Weil auch das ist nicht ein Thema, was ich nicht selten habe. Ich hätte es jetzt auch am Wochenende gehabt, Easy.
Echt?
Dieses Gefühl von, ja, Easy, das ist so verbreitet. Deswegen.
Das Gefühl, man kann nicht lieben?
Dieses Gefühl
oder man weiß nicht?
Dieses Gefühl ist, man weiß nicht, was wirklich Liebe ist und man hat sie selber nicht erfahren und man zweifelt an der eigenen Liebesfähigkeit. Das ist so oft, weißt du, das wird mir oft unter Tränen, wird mir das gebeichtet.
Liebesfähigkeit, weißt du? Im Sinne von, ich weiß nicht, ob ich fähig bin, wirklich zu lieben oder geliebt zu werden.
Ich weiß nicht, meistens auch, ich weiß nicht, ob ich zu diesem Gefühl fähig bin. Und bevor ich jetzt mein Leben lang alleine bleibe, nehme ich lieber die Person, für die ich ein bisschen was empfinde. Aber nicht dieses, was Leute beschreiben. Weil ich wünsche mir auch eine Partnerschaft und ich wünsche mir Kinder und ich wünsche mir, ich sag dir, deswegen sage ich dir, das ist so
und das
häufig
macht mich traurig.
Ja, aber mich macht es auch traurig. Aber das ist leider Gottes gängig. Ich höre das nicht zum ersten Mal und es ist eine Sache, die mir wirklich dann so nach keine Ahnung wie viel Sessions unter so viel Scham und Tränen mir ja dann gebeichtet wird und die Person denkt dann, sie sei die Erste, die mir sowas erzählt. Und wo ich dann denke, hey, alles gut. Ich höre das nicht zum ersten Mal. Und wir können gucken, wo es herkommt, da gibt es ja einen Grund dafür. Aber es ist leider Gottes, in meinem Umfeld ist es, oder von, also Umfeld meine ich jetzt inklusive Klienten, ist das keine seltene Sache. Deswegen sage ich ja auch gerade, schreibt mir Leute, wirklich, ich würde das gerne anonym sharen zur Folge. Also wirklich, wer von euch sagt wirklich, er kennt das Gefühl und erlebt es auch und so weiter oder hat es mal gehabt und dann auch die Differenzierung, war es Verknalltheit oder war es das, was ihr sie als Liebe beschreibt? Und die von sich behaupten oder Angst haben, dass sie es gar nicht können, was ein Trugschluss ist, weil da gibt es ja Gründe, warum dein Herz so verschlossen ist. Ne? Weil das ist eine große Sache, Easy, wirklich.
Ich frage mich, ob da nicht auch mit reinspielt, dass wir keine einheitliche Definition davon haben, wie sich Liebe anfühlt.
Aber die wird es ja nie geben.
Eben. Und dass wir nur, aber das ist ja das, was ich meine. Wenn du Leuten nicht sagen kannst, Liebe fühlt sich so und so und so an, hier sind 10 Stichpunkte oder 10 Checkboxen, die du abhaken kannst, dann weißt du, ob du schon mal geliebt hast oder nicht. Woher sollen die Leute das? Also weißt du, was ich meine? Es ist, glaube ich, sehr schwer zu greifen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du es schon mal erlebt hast, ob du das überhaupt kannst, ob, wenn du vielleicht auch nicht in super vielen verschiedenen Beziehungen warst oder auch verschiedene Verliebtheitsphasen erlebt hast oder so, sodass du die unterschiedlichen Nuancen von Gefühlen, die du für jemanden entwickeln kannst, überhaupt schon mal wahrgenommen hast. Vielleicht macht es das auch nochmal schwerer. Und dass wir, auch wenn wir es nicht richtig vorgelebt bekommen haben, keine richtigen Beispiele hatten, um zu sehen und zu lernen, wie das aussehen könnte oder wie sich Menschen verhalten, die lieben, so dass ich irgendwie spiegeln kann, habe ich das, also weißt du, was ich meine? Es ist ja nichts, wo du so einen inneren normalen Sensor hast, der angeht und dann geht ein Blinkelämpchen an und sagt, das ist Liebe. Das musst du ja schon selber definieren und rausfinden. Und wenn dir jemand sagt, wie du dich zu fühlen hast, wenn du liebst, oder du keine Beispiele hast, dann woher willst du es wissen? Und wenn du dann noch siehst, was in Serien oder Filmen als Liebe verkauft wird, dann ist ja vollkommen Feierabend.
Ja, und gleichzeitig, Isi, gibt es...
Also ich kann die Verwirrung verstehen.
Ich kann die Verwirrung auch voll verstehen. Und gleichzeitig gibt es ein paar ältere Blogger, also so in den 60ern, 70ern, ne, auf TikTok und so weiter. Das ist ganz spannend. Und da habe ich letztens mal so eine gesehen, die hat so 10 Lebensweisheiten aufgezählt. Und sie hat zum Beispiel gesagt, if you question whether it's love, it's probably not. Because once it's love, you know it's love. Und das, ja, ist hier dein Gesichtsausdruck. Bitte sag was dazu.
Das, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, woher sie kommt. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch sie schon verschiedene Beziehungen hatte und vielleicht, gerade wenn sie älter ist, ist sie vielleicht noch zu einer Zeit groß geworden, wo man auch einfach aus Vernunft geheiratet hat und oder wegen Geld oder wegen, ne? Wir dürfen nicht vergessen, dass früher auch es für Frauen ohne Mann nicht ganz so einfach war. Also auch aus Gründen der Vernunft geheiratet wurde, wo die Gefühle keine Rolle gespielt haben und man sich einfach damit abgefunden hat. Ich glaube aber, dass das sehr gefährlich sein kann, weil sich Liebe niemals gleich anfühlt. Also Liebe, die du für den einen Partner empfunden hast mit 16, wird nicht die gleiche Liebe sein, die du für deinen Partner empfindest, wenn du einen hast mit 23 und wenn du 5 Jahre später 9 hast, wirst du auch da eine andere Art von Liebe empfinden als für die anderen beiden. Das muss nicht heißen, dass das davor keine Liebe, es kann heißen, dass es davor keine Liebe war, weil vielleicht warst du ja tatsächlich mit jemandem zusammen, weil er gut aussah und einen guten Job hatte und ihr guten Sex hattet. Aber es war emotional nie so wirklich. Es kann ja sein. Es gibt mehr als genug Menschen, die ohne aufrichtige Gefühle in Beziehungen sind. Das passiert, ja? Also es kann ja durchaus sein. Aber es kann genauso gut sein, dass du die vorherigen Partner auch geliebt hast, aber sich die Liebe mit jedem Menschen und mit jeder Art der Verbindung, die du hast und auch mit deinem Älterwerden, deinem Erwachsenwerden, deiner eigenen Weiterentwicklung, du anders fühlen kannst, du tiefer fühlen kannst, du eine andere Verbindung zu jemandem hast.
Ja gut, aber das sagt sie ja nicht.
Nee, aber Liebe fühlt sich ja nicht immer gleich an.
Nein. Aber sie sagt, wenn es Liebe wäre, dann würdest du es nicht hinterfragen. Du wüsstest es für dich.
Aber wenn du nicht weißt, wie sich Liebe anfühlt, woher weißt du es dann? An den Schmetterlingen, von denen dir jeder erzählt, von denen wir gerade gewarnt haben oder woran?
Vielleicht an so einer inneren Überzeugung in dem Moment. Also in der Zeit, dass du merkst, okay, egal was ist, das ist der Mensch, mit dem ich durch dick und dünn gehen will. Egal was ist, wir kriegen das hin. Mit so einem ohne.
Ja, aber das habe ich ja auch. Aber das habe ich ja auch in Freundschaften. Wer sagt denn, wenn jemand mein bester Freund ist? Und ich bin mit dem zusammen. Muss das automatisch heißen, dass ich romantische Liebe für ihn empfinde? Oder kann das auch einfach platonische Liebe sein und irgendwie sind wir trotzdem zusammen?
Na gut, wir nehmen mal jetzt die ganzen Gefühle plus noch die Chemistry. Plus noch, dass die eine Anziehungskraft haben.
Ja, aber vielleicht habe ich die nicht.
Was?
Vielleicht habe ich die Chemistry nicht.
In einer platonischen Freundschaft?
Nein, nein, ich meine, was ist denn, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der sich für mich anfühlt wie mein bester Freund? Ich kann mit dem Pferde stehlen, wir kennen uns seitdem wir klein sind, ist alles tippitoppi, ich kann mit dem Mann durch dick und dünn gehen und so weiter.
Dann ist das eine Freundschaft.
Aber ich bin ja mit dem zusammen.
Dann ist trotzdem
ist es dann trotzdem Liebe. Aber du hast ja gerade gesagt, wenn ich mir vorstellen kann, mit
dann dem ist es freundschaftliche Liebe.
Aber du weißt, was ich meine. Woher wissen Leute, die nicht wissen, wie sie Liebe überhaupt definieren sollen, dass es Liebe ist?
Ich glaube, so von dem, was wie es beschrieben wird, ist, dass man es dieses once you know, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Ich bin auch davon überzeugt, dass jeder anders liebt.
Also erstens definitiv, weil sonst gäbe es dafür ja eine allgemeine Definition oder Beschreibung. Jeder empfindet an, jede Emotion, die jemand spüren kann, fühlt sich anders an. Zumal Liebe keine Emotion ist, sondern ein Sammelsurium, ein Cocktail an verschiedenen Emotionen, die zu verschiedener Zeit verschieden viel präsent sind. Liebe ist nicht eine einzige Emotion. Wäre auch fatal, wenn es so wäre, weil Emotionen kommen und gehen. Und zwar schneller, als man gucken kann. Und ich finde es schwierig, das so zu sagen, weil ich glaube, dass wenn Leute, gerade die, von denen du gesprochen hast, die gar nicht wissen, ob sie überhaupt lieben können oder keine, also da viel, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, viele Glaubenssätze, viele vielleicht Kindheitsthemen mit reinspielen, die das ganze Thema Liebe sehr komplex machen, sehr kompliziert machen, sehr weit wegschieben, sehr blurry machen. Wenn du denen sagst, wenn es Liebe ist, dann wirst du schon wissen, ansonsten ist es keine Liebe, glaube ich nicht, dass das gut geht. Deswegen, nee.
Nee, zumal es ja unterschiedliche Arten gibt. Vielleicht ist bei manchen Leuten die Liebe ja sofort da irgendwo, ne? Bei anderen baut sie sich mit der Zeit auf. Bei der anderen fühlt sie sich sehr einnehmend an und man spürt es mit jeder Zelle. Bei dem anderen fühlt man es vielleicht eher im Brustbereich. Bei dem, verstehst du, was ich meine? Wie das empfunden ist, ist so unterschiedlich, aber die Fragen werden gestellt.
Ja, aber das ist so, ich habe das Gefühl, das sind immer die eher destruktiven Arten von, wenn man es Liebe nennen möchte, die destruktiven Arten von Liebe, bei denen du weißt, dass es da ist. Die sehr laut sind, dieses ich kann ohne dich nicht leben, ich kann ohne dich schlafen, ich kann nicht essen, diese ganzen Sachen, die du vorhin aufgezählt hast, auch beim Verknalltsein und Nervensystem dreht durch und Hormoncocktail, das sind Dinge, die sind laut, die merkst du sofort. Aber das ist keine Liebe. Und wenn diese alte Dame von sowas spricht, das merkst du. Da brauchst du dich auch nicht fragen. Das schlägt dir, da schlägt dir die, in Anführungszeichen, Liebe richtig hart direkt in die Fresse. Das kriegst du mit. Aber wenn das ihre Definition von Liebe ist, dann ist das meine persönliche Definition von sehr destruktivem Verhalten und einer gewissen Form an Abhängigkeit und an Obsession, die schon wieder nichts mehr mit Liebe zu tun hat. Hm. Aber die ist in your face. Also die kriegst du mit. Die verpasst du nicht.
Ja.
Aber wenn du denkst, es muss sich so anfühlen, weil richtige Liebe zu leise ist und zu subtil und zu ruhig und zu warm und zu sicher und du hast das Gefühl, das muss so sein, damit es sich richtig erschlägt und dir gegen die Stirn kloppt, dann schwierig. Da sind wir wieder bei dem ganzen Nervensystem-Thema von vorhin.
Ja.
Oder? Ja, nein?
Ja, auf jeden Fall. Da müssten wir mehr Infos haben zu der ganzen Situation mit der Oma und ihrer damaligen Liebe. Vielleicht war es auch die erste große Liebe, die sich irgendwie eingeprägt hat. Vielleicht war es eine Kurzgeschichte auf einer Party. Vielleicht war es aber ihr erster Freund.
Vielleicht hatte sie auch einfach nur einen phänomenalen Orgasmus und hat den nicht mehr vergessen.
Vielleicht war es das. Ne? Es könnte alles sein, aber spannend auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass es jeder vielleicht irgendjemanden mal hat, den er so nicht so richtig aus dem Kopf vergessen hat. Warum auch immer. Sei es Projektionen, sei es damalige Gefühle, sei es auch Fluchtgedanken, weil es gerade irgendwie, ne, weil man sich dahin flüchtet in seiner Fantasie. Ich glaube, das ist nicht selten.
Ich glaub, also das kann schon. Bei mir waren es immer nur die, es klingt jetzt, als wären es 10, es waren 2 in meinem Leben, bei denen es tatsächlich nie wirklich zu einer Beziehung gekommen ist und ich dann nicht wusste, wie es ausgegangen wäre.
Mhm. Ich glaube, das ist der Klassiker.
Ja. Weißt du? So, dass es meiner Imagination überlassen wurde. Und dann wusste ich jetzt nicht. Hätte das was werden können? Hätte es nicht? We never know.
Ja.
Aber das ist kein, ich vergesse die nicht und habe irgendwelche Gefühle in die Richtung oder so. Weißt du, was ich meine? An die habe ich auch nicht gedacht, wenn ich in einer Beziehung war oder keine Ahnung. Aus heutiger Sicht kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das definitiv nichts gewesen wäre. Aber zur damaligen Zeit war das einfach ein offenes Ende. Es war ein hätte, theoretisch gesehen, hätte nicht, weiß ich nicht. Ich hätte es gerne probiert, um zu wissen, aber dadurch, dass ich nie dazu gekommen bin, es zu erfahren, ist das so ein Open End. Und wir Menschen mögen keine Open Ends in unserem Kopf. Wir müssen den Kreis schließen. Und wenn wir den Kreis nicht schließen können, dann ist es schwierig für unser Gehirn. Und dadurch, dass ich die Kreise nicht schließen konnte, hat mein Gehirn länger dafür gebraucht, das irgendwie abzuhacken.
Okay, verstehe. Okay, ich glaube, das können wir abhaken, oder?
Das Real-Thema, ja.
Ja.
Aber du hast noch ein Real, oder?
Ich habe noch ein Real, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Wir haben heute die Real-Folge.
So. Hört gut zu, Leute.
If you are married, your spouse should have all of the codes to your phones, email accounts and social media accounts, and you should have theirs, period. If your spouse isn't trustworthy or safe, you need to head directly into this challenge ASAP. You're worthy of safety and peace. If you're hiding things from your spouse, let today be your Independence Day from secret shame and fear. You are worth finally taking a full deep breath. How do people respond to that?
Not well, man. let's go. Not well, dude. The idea that privacy and secrecy are the same thing, they've been conflated, and I think it's madness. If you will create a human with somebody, but you won't give them the code to your phone, I can't think of anything more insane. That's insane.
There's a lot of dissonance going on there.
And dissonance is like a kind way to say it. It's madness. The number of folks that call into my show that are like, I'm not going to give her my phone. And it's like, why? Like, what is on that thing? It's like, well, it's mine. What are you hiding? Every major pathology ends up, secrets fuel that, right? It's gasoline for pathology. And so, man, if you can't have a place in your life with the person you're ride or die with that you can say, can you check out my phone and get this picture off my phone? If that causes you pause, or worse, if your partner won't do that, yeah, man, you got to have that conversation like now.
Okay, also es geht Folgendes. Der eine Dude sagt quasi, der sagt, wenn... Also quasi, du bist es wert, all die Passwörter von deinem Partner, also alle Passwörter für Social Media, E-Mails, Handys, WhatsApps, Bilder, alle zu haben. Und wenn du sie nicht bekommst, dann stimmt da was nicht. Weil, was zum Teufel hast du eigentlich da zu verstecken? Oder was verheimlichst du gerade auf deinem Handy, dass ich als deinem Partner, mit dem du vielleicht sogar einen anderen Menschen kreiert hast, deine Passwörter nicht bekomme. So. Und ich würde anfangen, tatsächlich.
Erstmal möchte ich kurz sagen, dass er von Spouse gesprochen hat, also von Ehepartner.
Ja. Also Ehepartnerin, oder?
Ja, Ehepartnerin. Spouse ist neutral.
Ah ja, wusste ich nicht. Okay. Also Ehepartner.
Ja, also der spricht von Ehe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das auch für Beziehungen und vor allen Dingen ab wann in Beziehungen. Also wenn ich jetzt mit jemandem 3 Monate zusammen bin und der will meine Passwörter haben, ist das was anderes, als wenn ich mit jemandem 5 Jahre zusammen bin. Aber ja, wollte ich nur kurz noch angemerkt haben. Tell me,
ja,
was ist deine Meinung?
Ich habe darüber nachgedacht. Ihr wisst ja, dass ich ja 17 Jahre lang in einer Ehe und Beziehung war. Und ich kann euch sagen, wie wir das gehandhabt haben, ganz natürlich. Für mich war das so, oder bei uns war das so, dass jeder von jedem alle Passwörter hatte. aber nicht in so einem offiziellen, hier hast du mein Passwort zu meinem Handy, sondern, ey, Schatz, kannst du mal bitte in mein Handy reingehen und mal kurz die Nachricht verschicken? Ich kann gerade nicht. Was ist Passwort? Ja, bla 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 bla. Tipp's einfach mal ein schnell. Mach mal. Oder ihr, meine Mail geht nicht. Oh, kannst du mal gucken? Da ist so eine Mail. Ich kann das. Hier, mein Passwort ist das. So. Umgekehrt auch. Du log dich mal bitte kurz ein und erledig mal das für mich. Und also da gab's, es gab nie, also es wurde nicht verlangt, weil ich glaube, hätte ich gebockt aus diesem, werde ich gerade kontrolliert, das ist eh ein Thema für mich. Werde ich gerade kontrolliert, sondern es war so selbstverständlich und so ohne Hintergedanken, dass wir gegenseitig aber auch nur, wenn der andere das aufgefordert hat, ans Handy gegangen sind. Also ich bin noch nie in meinem Leben an das Handy meines Partners gegangen. Noch nie. Einfach so. Ich habe noch nie Nachrichten gelesen, noch nie mir seine Bilder angeschaut, außer er saß mal daneben und hat es mir gegeben. Und kann man ja scroll mal durch, da sind ein paar Bilder von dem Trip. Oder kannst du mal kurz in die WhatsApp-Gruppe gehen? Ich kann gerade nicht antworten, das für mich machen. Oder schau mal hier, bei Social Media ist das und das. Aber ich bin selber von selbst aus nie an das Handy gegangen und habe geguckt und vice versa, es ist auch nicht passiert. Aber es war so kein Ding, wenn irgendwie mal jemand an das Handy des anderen gehen sollte, mit Aufforderung natürlich, ne? Um irgendwas zu erledigen, dass wir uns gegenseitig Passwörter gesagt haben, sodass wir die am Ende alle hatten. Aber das war trotzdem für mich kein Grund, da ranzugehen. Also egal was war, auch wenn ich die alle hatte, bin ich nie einfach so da reingegangen und habe irgendwas geschaut oder kontrolliert oder nachgelesen oder bla. Außer ich wurde proaktiv, ich wurde aufgefordert. Und für mich aber, wenn jemand zu mir kommt und sagt, pass mal auf, ich hätte gern bitte all deine Passwörter, das, und ich sagen, weißt du was? Nee. Warum? Ich habe nichts zu verheimlichen. Mir geht es um die Tatsache, dass ich fühle mich dann kontrolliert wie von einem Kind. Gib mir mal deine ganzen Passwörter. Ich muss mal gucken, ob du hier angemessenen Inhalte guckst. Die Art und Weise, ich verlange jetzt von dir die Passwörter, damit ich mich sicher fühle und bei dir nachschauen kann, ob alles okay ist. Nö. So nicht. Also wenn ich mir, aber wenn jemand, aber ich bin eh jemand, von der von Natur aus sagen würde, hier kannst du mal kurz mein Handy, das machen. Aber wenn ich dich dabei erwische, wie du an mein Handy rangehst und ich bin nicht da, werde ich dick sauer. Dann frag mich. Wenn mal angenommen, du hast wirklich einen berechtigten Verdacht und ich sitze neben dir und sagst du, ey, das und das ist mir gerade, könnte ich mal nachschauen? Würde mir auch nicht passen, aber hey, ich habe nichts zu verlieren. Dann hier, schau nach. Bist du jetzt glücklich? Können wir jetzt darüber reden, wie scheiße es sich anfühlt eigentlich? Also ich muss sagen, alle meine Passwörter hatte er und ich hatte all seine, aber eher aus so einem natürlichen Flow. Aber ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn jemand gesagt hätte, pass mal auf, gib mir alles, was du deine Passwörter. Ich habe nicht so verheimlicht. Nein, aber ich bin auch kein Kind. What the fuck? Aber gleichzeitig ist es so, der hätte sie so oder so bekommen mit der Zeit. Weil mein Handy liegt überall rum und es ist kein Thema. Du kannst sie haben, aber geh nicht ohne Erlaubnis ran. Das sind meine 5 Cent dazu. Easy? Ich sehe, dein Gesicht spricht mit mir. Also sprich mal laut.
Das waren 50 Cent locker.
Ja.
Was hat denn mein Gesicht gerade gesagt?
Oh, viel. Da war von Augenbrauen hochziehen, zu Augen aufreißen, zu Stirn runzeln, zu lächeln. Also es war sehr ausdrucksstark. Von echt? Daher, das musst du jetzt übersetzen.
Okay. Ich glaube, das war tatsächlich mehr eine Reaktion auf einzelne Dinge, die du, nicht auf den Gesamtkontext, sondern mehr auf dieses, auf Aussagen wie, würde ich Akku werden oder würde ich mir vorkommen wie ein Kind oder, also weißt du, was ich meine? So, wo ich gedacht habe, hui, okay. Ja. Ich ganz persönlich, erstmal, ich war noch nie in meinen 36 Lebensjahren an einem Handy eines Partners.
Wie du?
Das würde ich auch nicht machen. Mhm. Weil gehört sich nicht und ab dem Moment, wo ich Verdacht habe, da was finden zu können, haben wir schon ein Problem.
Mhm.
Nichtsdestotrotz bin ich ein Mensch, der sehr viel Wert auf Transparenz legt.
Mhm, ja.
Ergo, wenn ich, und das Gefühl hatte ich bisher noch nicht, wenn ich in einer Beziehung das Gefühl hätte,
ja,
dass das Handy umgedreht wird,
ja, ja, ja,
oder nicht, ja, alleine gelassen wird oder eben nicht mein Partner so locker ist und sagt, kannst du mal kurz in meinem Kalender gucken nach bla bla bla, das Passwort ist so und so, sondern der sagen würde, bring mir bitte das Handy 3 Räume weiter, damit ich selber gucken kann, dann hätte ich ein Problem. Also ja, safe. Ich bin der Meinung, dass man gegenseitig Zugang zu allen Devices haben sollte, nach einer gewissen Zeitbeziehung. Und zwar nicht in der Unterhaltung, in der man sagt, hier ist die Liste meiner Passwörter und hier ist die Liste meiner Passwörter. Und dann tauscht man sich die aus. Auch nicht aus Kontrolle, sondern einfach aus Transparenz und Vertrauen gegenseitig.
Ja.
Aber das muss natürlich passieren. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ich erwarte, dass mit meinen sensiblen Daten, die ich dir damit anvertraue, mit Respekt umgegangen wird. Du kannst an meinem Handy machen, was auch immer du möchtest, aber die Person, also mein Partner, ich muss dem so vertrauen können, dass ich weiß, dass er zum Beispiel nicht einfach in meine Nachrichten mit dir gehen würde. Und zwar nicht, weil ich was zu verstecken hätte, was ich mit dir besprochen habe, sondern weil da auch deine privaten Dinge drin sind.
Genau.
Da sind wir dann beim Thema Privatsphäre und auch Respekt vor Unterhaltungen, die ich mit anderen Menschen führe. Also ich hätte ein Problem damit, wenn jemand ungefragt durch mein Handy durchgeht und sich Sachen anguckt, die ihn nichts angehen. Und es geht ihn auch als mein Ehepartner nichts an, was du mir aus deinem Leben in Sprachnachrichten erzählst.
Aber sowas.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wenn ich dir das Vertrauen entgegenbringe, dir Zugang zu all meinen Geräten und zu all meinen Konten zu geben, das gebe ich dir sehr gerne. An dem Punkt, an dem ich dir diesen Zugang gebe, habe ich übrigens auch schon so viel Vertrauen zu dir aufgebaut, dass ich weiß, dass du meine Unterhaltungen nicht liest, weil sie dich nichts angehen. So. Wenn ich aber mitkriegen würde, dass in diese Richtung was passiert. Weil ich habe ja auch sensible Daten auf meinem Laptop. Ich habe Coaching-Klienten und Klientinnen, die mir E-Mails schreiben mit Infos aus deren Leben, aus deren Prozessen. Ich habe von Freundinnen Sprachnachrichten. Ich habe ja ganz viele Dinge, die das Privatleben und die Privatsphäre von anderen Menschen betreffen. Noch nicht mal nur meine. Und die gilt es zu respektieren. Und sobald ich das Gefühl hätte, dass das nicht der Fall ist, hätten wir ein dickes, fettes Problem. Aber prinzipiell, ja, ich bin der Meinung, wenn man mit jemandem lange in einer Beziehung ist, dann sollten Passwörter kein Thema sein. Und wenn sie ein Thema wären, hätten wir ein Problem. Wenn ich nicht an dein Handy gehen kann, und ich meine nicht an dein Handy gehen kann, um mit deinem Handy rumzustöbern, sondern wenn es klingelt, drangehen zu können oder dir es bringen zu können und nicht
safe.
Also verstehst du, was ich meine? Das darf, es darf einfach kein Thema sein.
Genau, und das wollte ich gerade sagen. In meiner Beziehung war es kein Thema. Es war absolut kein Thema.
Aber es war auch in keiner Beziehung von meinen ein Thema.
Nee, es war, aber es ist oft Thema, leider Gottes. Aber es ist so voll natürlich, das Handy lag offen rum, immer umgedreht. Wenn jemand sagt, und wer hat geschrieben gerade? Ja, der und der oder die und die hat gerade geschrieben, auch so cool, bla bla, umgekehrt auch. Aber so gar nicht so auf so eine kontrollierende Art und Weise, sondern eher auf so eine interessierte Art und Weise. Und ich glaube auch, ich hätte ein Problem damit gehabt, wenn ich das Gefühl hätte, ich darf auf gar keinen Fall in das Handy rangehen, auch nicht so, wenn er was braucht, ne? Oder wenn es die ganze Zeit irgendwie nicht offen darlegt oder wenn er dafür sorgt, dass ich auf gar keinen Fall irgendwie, wenn es ein Ding ist, also wenn daraus ein Ding gemacht wird, hätte ich ein Problem. Aber es war kein Ding, sondern es war total natürlich. Wir hatten irgendwann all unsere Passwörter in der Hinsicht. Es war auch kein Thema, so gar kein Thema. Und deswegen hat es mich auch nicht gebockt, so, also, ne? Und ich habe ja auch nichts zu verheimlichen, aber und gleichzeitig erwarte ich auch wie bei dir, dass meine Privatsphäre und die Gespräche, die ich mit anderen Menschen führe, dass es respektiert wird. Und dass das keine, dass mein Passwort keine Einladung dazu ist, dass du ungefragt an mein Handy gehst. Nee. Also wenn ich, weil ich dir vertraue, heißt das nicht, dass du einfach Zugang.
Du kannst ungefragt an mein Handy gehen, wenn du ein Geburtstagsgeschenk für mich organisieren willst und du brauchst eine Nummer von einer Freundin von mir. Du kannst an mein Handy gehen, wenn du irgendeine E-Mail von mir brauchst und dir selbst weiterhelfen willst. Du kannst mein Handy nehmen, wenn du die Karte benutzen willst, also die Google Maps, weiß der Geier, benutzen willst. Wenn du googeln willst, du kannst mit meinem Handy machen, was du willst. Ja. Aber ungefragt in die Privatsphäre nicht nur von mir, sondern auch von Menschen, die entweder mit mir arbeiten oder mit mir befreundet sind, einzudringen, ist nochmal eine andere Nummer. Weil da geht's auch gar nicht mehr nur um mich.
Ja, und ich persönlich, ich hätte auf jeden Fall Warnsignale, wenn mein Partner oder meine Partnerin, also ihr Handy die ganze Zeit umdrehen, wegverschachern, du nie ran kannst, dann weiß ich nicht. Das fühlt sich nicht gut an.
Nee. Wie gesagt,
das fühlt sich, da stimmt irgendwas nicht.
Da ist, die Nummer ist durch. Wenn das Handy ein Thema ist, ist die Nummer für mich durch. Das gibt's bei mir nicht.
Ja. Wie gesagt, ne? Und ich bin jemand, der sehr großen Wert auf Privatsphäre und auf dieses ich bin kein Fan von, man kontrolliert sich gegenseitig, aber das ist es nicht. Das hier ist einfach,
darum
es ist kein
auch
Ding.
Nicht.
Genau, deswegen sage ich, das hier ist einfach, das ist kein Ding, es ist kein Thema, es liegt da, geh ran. Wenn du gerade googeln willst, was auch immer, Hauptsache, es passiert nicht heimlich, nicht hinter meinem Rücken und nicht auf eine kontrollierende Art und Weise, wo du meine Privatsphäre missachtest. So, das sind so, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, was das angeht.
Ja, wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass vielleicht Leute ein bisschen größere Probleme damit haben, ihre Passwörter herzugeben, wenn sie das Gefühl haben, sie werden kontrolliert. Also wenn tatsächlich die Partnerin oder der Partner regelmäßig durchs Handy gehen will und auch ständig, ne? Also ich höre das oft genug und auch da hätte ich ein Thema mit.
Das ist nicht die Art Beziehung, die ich führen möchte. Also für mich, für Moni.
Deswegen sage ich, in solchen Fällen,
genau,
da bin ich sehr, wobei ich das Gefühl habe, also ich würde es auch gar nicht so weit kommen lassen, aber bei mir wäre das ein
easy. Da wäre ich weg. Ich kenne ein paar aus dem Coaching, das getrennt zu mir kommt, und die haben mir erzählt, also sie hat mir erzählt, dass sie weiß, dass ihr Mann regelmäßig in ihr Handy reingeht und dass die einzige Gruppe, die er achtet, ist ihre Mädelsgruppe, da geht er nicht rein, aber er geht regelmäßig da durch. Sie weiß das. Und sie sagt, ich lasse es ihm einfach. Und dazu, ich mache es auch zweimal im Jahr.
Hä?
Das ist okay für mich. Ich weiß es nicht.
Aber warum?
Also
ich könnte niemals mit meinen Freundinnen oder auch mit meinen Kundinnen Gespräche über WhatsApp führen, wenn ich wüsste, dass mein Mann regelmäßig da reinguckt. Und ich wiederhole, noch nicht mal, weil ich irgendwelche Dinge über meine Beziehung oder meinen Mann oder keine Ahnung was mit irgendwem teile oder preisgebe oder keine Ahnung was und ich Angst hätte, dass er das sieht, sondern weil das die Privatsphäre meines Umfeldes mit betrifft. Ich könnte doch gar nicht Freundschaften führen und denen sagen können, du kannst mir anvertrauen, du kannst mit mir reden, bla bla bla, wenn ich weiß, dass mein Mann hinter meinem Rücken die ganzen Breakup-Stories oder keine Ahnung, was für dunklen Geheimnisse meiner Freundin in meinem WhatsApp liest. Was ist das?
Ja, aber ich habe doch gerade gesagt, die haben die Vereinbarung, dass er nicht in ihre Mädelsgruppen schaut.
Ja, aber wenn er nur nicht in die Gruppen schaut, sind da ja noch ganz viele andere einzelne Unterhaltungen. Nee,
die hat mir erzählt, nein, die hat da ihre Clique und die kommunizieren alle in der Gruppe. Aber es sind andere Unterhaltungen und ich glaube einfach, der kontrolliert auf, sind da andere Männer. Also die Kontrolle geht auf, macht sie irgendwas heimlich. Aber wie gesagt,
wenn du doch kontrollieren musst, dann...
Easy, ich weiß. Du brauchst mir das nicht sagen. Ich weiß, ich bin bei dir. Aber ich sag dir, welches Modell andere Menschen zum Teil für sich in Ordnung finden, was für mich Trennungsgrund wäre. Trennungsgrund.
Ja, definitiv.
Für mich ist es ein Trennungsgrund, wenn du ungefragt an mein Handy rangehst. Und ich habe nichts zu verheimlichen, nichts. Du kannst mir, wenn du ungefragt an mein Handy rangehst, haben wir ein Problem, Alter. Und zwar ein fettes.
Ja.
Ja, du kannst... Ich bin dabei, du kannst jederzeit rangehen, um was zu gucken. Transparenz ist da, aber Kontrolle, no.
Aber das ist ein Unterschied. Kontrolle und Transparenz sind zwei völligst verschiedene Sachen.
Mhm.
Also absolut. Komplett. Auch die Intention ist eine andere. Und die Transparenz ist ja auch als Vertrauensgrundlage da, damit Kontrolle auch gar nicht nötig wird. Wenn ich mit meinem Partner transparent umgehe, brauche ich auch keine Kontrolle.
Nein, genau so ist es.
Aber deswegen sage ich auch immer, Transparenz ist für mich wichtiger als nur Ehrlichkeit. Transparenz ist für mich das Upgrade von Ehrlichkeit.
Ja, es ist auch. Dann sagst du proaktiv Dinge und nicht erst, wenn du gefragt wirst.
Ich möchte, dass du mir proaktiv alle Dinge offen auf den Tisch legst, bevor ich dich darum fragen muss. Oder darum bitten muss. Oder, verstehst du?
Mhm. Ja,
ich absolut. Möchte nicht nachfragen müssen. Ich möchte, dass du mir das erzählst. Von dir aus.
Hast du recht. Hast du recht.
Und wenn ich eine Beziehung führe, in der beide Parteien diese Transparenz an den Tag legen, wüsste ich nicht, wo da noch der Bedarf herkommen könnte. Also natürlich weiß ich, dass das aufgrund eigener Themen passieren könnte. Aber dann sollte der Bedarf für Kontrolle eigentlich automatisch verschwinden.
Ja, weil, außer ich habe Selbstwertthemen und
Ja, dann Gott, sollte ich, die Wörter. Dann sollte ich aufhören. Dann sollte ich diese Selbstwertthemen eventuell mal angehen, damit ich dann aufhören kann, meinen Partner ständig zu kontrollieren. Oder meine Partnerin in dem Fall.
Ja, und vorher checken, dass du Selbstwertthemen hast und dass du sie darüber machst. Und ich denke, das ist voll normal. Das ist voll normal, Bruder, wenn die nicht zulässt, dass du an dein Handy rangehst, dann hat die safe einen anderen. Ey, es gibt Mentalität, es gibt Einstellungen, Easy, wo ganz klar gesagt wird, wenn sie nicht will, dass du durch ihr Handy durchgehst, dann stimmt was mit ihr nicht, weil sie das verheimlicht. Da ist nichts mit Respekt und das.
In Unterhaltungen reingehen zwischen mir und anderen Menschen.
Es gibt, ja. Easy. Wie gesagt, das World Wide Web überrascht mich immer wieder, so wie dich auch.
Und wie alt sind denn diese Leute? 15? Oder?
Nein, ich wünschte. Nein, das sind gestandene Männer, optisch. Optisch sind das gestandene Männer. 40, 45, ab 30 Was? Nach oben. Easy, ich muss dir das mal raussuchen.
Ja, bitte.
Du fällst vom Glauben ab. Ich sag dir wirklich, das sind diese Männer-Podcasts.
Können wir eine Podcast-Folge machen, wo wir nur Reels von diesen Männern laufen lassen?
Ja, bitte.
Und also nicht nur und darauf reagieren.
Ja, und darauf reagieren, ich bin am Start.
Das würde mich jetzt sehr interessieren. Also Leute, nee, wirklich nicht. Transparenz, ja. Transparenz, Vertrauen und so weiter. Aber diese Kontrolle, was ist mit euch? Also wenn das nötig ist, dann würde ich meine Partnerwahl eventuell hinterfragen.
Yep. So.
Hakuna Matata, sind wir durch?
Hakuna Matata, wir sind durch.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Du siehst doch richtig durch aus jetzt.
Ich bin durch. Ich habe 3 Tage lang durchgearbeitet. Davon an einem Tag 18 Stunden. Darfst nicht vergessen. Und am anderen Tag ist nur solche Nummern.
Mimi.
Bitte was? Mach mal erstmal das, was ich hier in 3 Tagen mache. Guck mal, ich bin heute so zickig, Easy. Komm mir nicht dumm,
genau,
was du
gehört. Deswegen habe ich gesagt.
Ja, ich hau dich gleich.
Genau deswegen habe ich Mimi gesagt.
So, ich gehe jetzt gleich kommentarlos aus diesem Gespräch raus.
Monja ist heute ein bisschen Akku. Du kannst nicht kommentarlos rausgehen, weil die Unterhaltung erst hochladen muss. Jetzt haben wir keinen Podcast. Du musst also bleiben.
Du wirst mir sagen, was ich kann. Und du wirst mir sagen, was ich kann, was ich nicht kann.
Ja, du kannst doch rausgehen. Dann müssen wir den Podcast halt nochmal aufnehmen. Your choice.
Okay, Leute, tschüss. Ich fahre jetzt die Easy hinter den Kulissen. Tschüss, Leute.
Okay, auf Wiedersehen.
Ciao.